Guten Mittag, guten
Tag, der Nachrichtensprecher Ramon Bauske.
How's it going, bros? My name is PewDiePie.
Pink Fluffy Unicorn.
Rainbow. Heute werden die Achtelfinalisten der Champions League festgestellt.
Das ist interessant.
Mainz 05 gegen Mainz 04.
Ein bisschen lauter.
Manika, spiel doch eine Runde.
Erproben, vernetzen, verankern. Eine Langzeitdokumentation über kulturelle Bildung als Lernprinzip an drei Brandenburger Schulen. Teil 2. Räume. Lernpraxis und Alltag im zweiten Projektjahr. Durch die Räume führen Anna Lenz, 16, Schülerin an der Fontane-Oberschule in Neuruppin,
und Ulrike Henschel, Professorin für Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin.
Wir arbeiten nicht effektiv genug. Also ich finde auch, dass wir viel zu viele Stunden haben und viel zu wenig Sinn. Es gibt viele, viele, viele Dinge in unserer Schule, die dringend geändert werden sollten. Unter anderem das mit der Ganztagsschule, weil unsere Schule ist keine Ganztagsschule. Das ist einfach keine Ganztagsschule. Wir haben den ganzen Tag Unterricht, haben jede zweite Woche 2 Stunden AG, was viel zu wenig ist. Und eine echte Ganztagsschule, eine richtige Ganztagsschule legt Wert darauf, vormittags Unterricht zu haben, der auch produktiv ist, und dann nachmittags den Schülern Möglichkeiten zu geben, sich zu beschäftigen. Also AGs machen, Projekte machen, Arbeitsgemeinschaften, die halt auch ein bisschen anders sind als die normalen AGs, so Schülerzeitung, was auch immer. Auf jeden Fall Dinge, die Schüler halt gerne machen, so. Und dass sie auch gerne zur Schule gehen. Und das ist eine Ganztagsschule eigentlich.
Ich bin erst seit Februar an der Schule und die Schülerzeitung gibt es seit Mitte März. Ja, also ich kenne ja die Schüler nicht. Wir lernen uns ja auch erst kennen jetzt in dieser Arbeit. Und ich vermute, dass da eigentlich niemand dabei, also es ist niemand dabei, der immer 2 A4-Seiten runterschreibt. Und die Erfahrung mit kreativen Prozessen ist auch gar nicht so groß. Das merkt man daran, dass der Anspruch wahnsinnig hoch ist. Wo man merkt, da muss erstmal der Anspruch und das, die Fertigkeit, das muss erstmal zusammenfinden.
Ich bin Chefredakteurin in der Schülerzeitung und ich versuche, die anderen unter anderem so ein bisschen anzuspornen. Und ich selber muss auch, ich muss die ganzen Personen, die in der Schülerzeitung dabei sind, zeichnen. Als Charaktere. Außerdem soll ich das Maskottchen zeichnen. Ich versuche so ein bisschen beim Design mitzumachen und in der nächsten Ausgabe will ich auch einen Artikel schreiben.
Ja, genau, diese kreativen Prozesse, die sind mir sehr wichtig und ich beobachte das und versuche da sehr viel Freiraum zu lassen und erst einzuspringen, wenn ich merke, es ist wirklich Ratlosigkeit da, dann versuche ich da so Strukturierungshilfen anzubieten. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich schreibe den Artikel da und darüber. Ich fange mal an mit der Illustration. Aber zum Beispiel dann ist das auch ein Weg.
Also wir befassen uns gerade mit Netzsicherheit und wollen es auch halt als Artikel schreiben. Und wir wollen auch über Mobbing sprechen, weil Mobbing immer wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und überall auch immer wieder auftritt. Ja, was haben wir noch?
Witze.
Ja, wir wollten auch noch einen Beitrag über Erderwärmung. Den sollte ich schreiben, aber ich bin jetzt in der ersten Ausgabe für das Design somit verantwortlich. Deswegen werde ich den wahrscheinlich in der zweiten Ausgabe.
Oder wenn einer sagt, er muss jetzt 6 Wochen lang recherchieren im Internet, dann lasse ich ihm die Chance rauszukriegen, dass er sich permanent dabei verirrt auf seinem Rechercheweg, wie wir das ja auch immer machen. Und dann, wenn dann der Punkt kommt, wo er abends sagt, ach komm, ich setze mich jetzt hin und schreibe es einfach mal, dann bin ich sehr froh, auch dass ich keinen Druck gemacht habe und ihm nicht das Internet abgestellt habe, sondern ich versuche zu warten, bis der Punkt von selbst kommt. Und das wäre, glaube ich, ohne das 3-Kulturschulen-Projekt so nicht möglich.
Du, na, du bist
Aufnahmen für einen Podcast.
Cool, uns. Okay. Ist halt ein ganz schöner Schock. Ja, mir auch.
In diesem Gespräch sagt Frau Wesenberg, ich lasse sie in die Irre gehen, manchmal auch 6 Wochen lang und gebe ihnen diesen Raum. Findest du das sinnvoll oder ist es auch sinnvoll, das ab und zu mal abzukürzen?
Ich würde es beschränken, da wir ja auch immer ein Zeitproblem haben bei einer Schülerzeitung.
Klar, ja, würde ich dir, glaube ich, auch zustimmen. Also für dich ist sie die Expertin, ne? Also das ist sie ja eigentlich, ja. So wie der Englischlehrer der Experte für Englisch ist. Das ist oft so, habe ich auch manchmal den Eindruck, gerade in der kulturellen Bildung, dass diejenigen, die anleiten, denken, na, ich halte mich mal raus, meine Expertenmeinung, das passiert schon so von alleine und gar nicht erkennen, dass sie eigentlich die Experten sind, die da was einbringen können.
Ja. Wir besuchen jetzt einen Politikunterricht am Museum. Das Museum Alt-Ranft war lange geschlossen. Zu Ostern 2016 wurde es wieder eröffnet. Mit neuen Ideen für Leute, die mit der Kultur im Oderbruch vertraut sind oder es werden wollen. Auch junge Menschen können dort mit den Exponaten arbeiten. Das macht die 10. Klasse des Bertolt-Brecht-Gymnasiums von Bad Freienwalde mit ihrer Lehrerin Frau Grün. Auch mit dabei ist Kenneth Anders. Er gehört zum Leitungsteam des Museums und spricht mit Claudia Schümann, die das 3-Kulturschulen-Projekt begleitet.
Raum 2, die Geschichte der Dinge im Politikunterricht.
Es war einmal eine junge Frau, die durch den Trödelmarkt schlenderte. An einem Stand weckte ein alter Schallplattenspieler ihr Interesse. Sie fragte den Verkäufer, ob der noch ginge. Der Verkäufer schwärmte von dem Spieler, wie toll sein Klang sei und dass es um ihn einen Mythos gab. Wenn man eine Platte mit der oberen Seite abspiele, soll man in die Zukunft reisen können. Und wenn man die andere Seite abspielt, reise man in die Vergangenheit. Die junge Frau war begeistert und kaufte ihn. Zu Hause angekommen, suchte sie in ihrer Plattensammlung ihr Lieblingsstück raus, die marmorierte Deepish Mode. Als die Platte mit der oberen Seite abspielte, sah sie auf einmal Bilder vor ihren Augen. Sie war es selbst, mit einem Kind und einem Mann. Erschrocken riss sie die Platte hoch und drehte sie. Wieder waren vor ihren Augen Bilder. Angels with silver wings. Aber diesmal aus ihrer Vergangenheit. Sie sah sich als kleines Mädchen auf der Apfelbaumwiese mit dem herrlich grünen Gras. Die junge Frau schaltete den Spieler aus. Sie war froh, ihn gekauft zu haben, denn so konnte sie sich all die wunderschönen Dinge im Leben immer und immer wieder ansehen. In die Zukunft jedoch wollte sie nie gucken, denn sie wollte nicht wissen, wie alles endet. Precious and fragile things need special handling. Ich heiße Annalena Dunkel. Ich habe mich halt für den Plattenspieler entschieden, weil ich damit halt auch viele Veränderungen verbinde. Und dann sollten wir halt zu unserem Gegenstand eine Geschichte schreiben.
Wir haben wirklich hervorragende Schüler. Also da können wir uns überhaupt kennen. Da dürfen wir ja nicht meckern. Also wir haben Kollegen, die meckern tatsächlich, aber da gibt es keinen Grund eigentlich. Die sind super. Mein Name ist Anne Grün. Ich unterrichte Biologie und politische Bildung. Und bin jetzt seit 1,5 Jahren am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde und bin in dieses Projekt geraten, dadurch, dass wir uns erstmal als Schule ja für 3 Kulturschulen beworben haben, dann angenommen wurden und dann war die große Frage, okay, was für Projekte machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann hatte Christian Wallmann Kontakte zu Kenneth Anders vom Büro für Landschaftskommunikation. Die kamen dann zu uns in die Fachkonferenz, haben uns ein bisschen erzählt, wie jetzt eigentlich hier im Museum die Situation ist, was sie sich mit Schülern vorstellen könnten. Und daraufhin haben wir dann überlegt, könnten wir sowas machen oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Erstmal im PB-Unterricht der 10. Klasse. Politische Bildung heißt also nicht unbedingt, wie haben denn die Leute vor 100, 200, 300 Jahren hier gelebt, sondern wie kann man da in diesem Leben eine Verbindung ziehen, also zu dem Leben, das die Schüler im Moment führen. Anhand dieser Gegenstände lässt sich für die Schüler letztendlich ja der gesellschaftliche Wandel erfahrbar machen.
Es war ein kühler Sommertag. Ich wachte morgens auf, frühstückte, ging raus, um den Hund zu füttern. Da kam mein Vater raus und sagte mir, dass ich mitkommen soll, beim Onkel Bäume fällen. Also fuhren wir los, bewaffnet mit Kettensägen und Äxten. Zur Mittagszeit hatten wir die ersten drei Bäume gefällt. Dann kam der Befehl: Erik, auseinandernehmen. Das ist jetzt nicht, dass man einfach mal eine Axt in der Hand nimmt und dann raufhaut, weil man da natürlich ein bisschen auch präzise sein muss und wissen muss, wo man jetzt am besten hinhackt. Wenn du da ein Stück erwischst, was nicht ganz so gut ist, dann kannst du das schon mal 5 Minuten an einem Holzstück packen. Also wenn man jetzt weitermachen würde, dann sollte man es auch nochmal versuchen, die einzelnen Gegenstände, die überall liegen, vielleicht nochmal zu beschriften und rauszusuchen, wie sie heißen. Weil ich bin so durchs Museum gegangen und wusste halt nicht viel, bei vielen nicht, was es jetzt eigentlich ist. Es gibt ja heutzutage Internet, da kann man es ja dann raussuchen. Oder halt auch mal das Personal hier fragen, was das für Gegenstände sind.
Ja, was von diesem ästhetischen Forschungsansatz, das hat was ganz elementar mit Ihnen persönlich
zu
tun. Und es hat auch was mit Ihrem Alltagsleben zu tun, aber es hat darüber hinaus eben auch was mit, na, irgendwann auch mit Wissenschaftlichkeit oder mit Inhalten eben zu tun, die Sie dann gerne vielleicht auch sich anlesen oder erfahren.
Ja, also da war so eine, das waren so Momente einer auffallenden, so einer Sorgfalt. Ne? Ausstellung, was ist ein Museum, dann geht es sehr stark um die Kontextabhängigkeit von Objekten, also dass quasi Dinge verschiedene Sachen bedeuten können, je nachdem, in welchem Kontext ich sie zeige und erzähle.
Ich hatte zum Beispiel eine alte Brille und bei dieser alten Brille, wenn ich die sehe, muss ich immer, die ist von meinem Großvater, aber das hat sich bei mir eher abgelöst, wenn ich die sehe, muss ich eher an den Holocaust denken. Und gleichzeitig waren aber auch andere Objekte da, wo klar war, man könnte die natürlich auch in eine Reihe von optischen Geräten stellen. Und dann ist es auf einmal nur eine Technikgeschichte. Ne? Und also so stark kann es abweichen. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir die Frage gestellt, erzählt es eigentlich was von euch? Also habt ihr selber sozusagen darin eine Resonanz? Und das war eigentlich nicht der Fall, muss man so sagen. Das fanden einige ganz interessant. Aber es war gleichzeitig immer auch klar, dass es etwas vollkommen anderes ist. Und daraufhin haben wir uns entschieden, zu überlegen, welche Objekte denn sozusagen die eigene Situation ausdrücken können. Und haben dann aber gesagt, lasst uns das mal über 3 Generationen machen. Also über euch, eure Eltern und eure Großeltern. Also das möchte ich auch gerne, dass das sich so entwickelt. Dass wir einen Kreis aufbauen an Schülern und Schülerinnen, die jetzt hier auch Führungen dann machen. Alles in allem war es eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Die haben sich doch auf eine Weise darauf eingelassen, wie ich das am Anfang gar nicht so richtig erwarten konnte.
Die Schüler wirklich selber mal überlegen lassen, zu welchem Thema könnte man jetzt eine Ausstellung machen, wenn man zum Beispiel diesen gesellschaftlichen Wandel wieder in den Fokus heben möchte. Welche Gegenstände bräuchten wir dafür? Was müssten wir dafür alles organisieren? Also wirklich, wenn man die Zeit hätte, einfach mal so ein Projekt mit den Schülern machen, in dem wirklich so eine Ausstellung von vorne bis hinten geplant wird. Also wirklich dann letztendlich bis zur Ausstellungseröffnung.
Texte sind fertig. Wir sind auch Sticker.
Na also den Grundriss würde ich schon komplett abmalen, aber dann halt, wir können ja die Räume, wo wir drin sind, wo die Sachen sind, nochmal extra markieren. Hier kommst du, also, warte mal, hier ist die Treppe, hier kommen wir hoch immer. Wenn ich sie der große Ausstellung habe, ja, dann gehen wir doch hier mal hoch und dann kommen hier unsere Räume.
Direkt am Eingang stand so eine große Couch, die war total weich. Die war auch ganz faszinierend. Da haben auch Schüler einen Zettel zugeschrieben gehabt. Und auf dem Zettel stand so eine kleine Geschichte von so einem König, dem die Couch gehörte und der die dann verschenkt hat.
Sind das dann Geschichten, die Kinder aufnehmen, die dann tatsächlich auf diese Couch zutreffen oder Erfindungen von denen?
Das sind so Erfindungen aus deren Leben vielleicht auch so ein bisschen mitgenommen, so. Also es ist ausgedacht.
Ja, das finde ich klasse.
Und dann war da so ein kleinerer Raum unten. Da war so viel drin, dass ich das jetzt gar nicht benennen kann, aber das war auf jeden Fall der Raum, der mich fasziniert hat. Da waren auch die Schreibmaschinen mit drin, die haben mich in dem Moment am meisten gefesselt.
Ist das so, dass man diese Dinge in sich nehmen kann und dann nochmal was ausprobieren kann oder sind das reine Ausstellungsstücke?
Also ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber da sind kleine Papierstücken drin gewesen und ich habe drauf geschrieben. Die Schreibmaschinen haben funktioniert, kann ich sagen.
Ich finde das einen total wichtigen Gedanken hier mit dem Museum, eben zu gucken, wie diese Materialien, welche Rolle die jeweils in bestimmten Zeiten gespielt haben. Naja, man erfährt darüber, wie etwas produziert worden ist und wie das gemacht ist, wie sich das dann anfühlt.
Meine Mutter hatte eine Schreibmaschine noch, so mit diesen runden Tasten, die so an so Stäben quasi dran sind. Muss man immer richtig doll draufschlagen, dass die überhaupt runtergingen und was geschrieben haben. Und hat man zu wenig gedrückt, dann war der Buchstabe verblasst.
Das meine ich eben, so dieses sich auseinandersetzen mit Material oder mit Dingen, ne? Dass das wirklich körperlich auch irgendwie eine Anstrengung darstellt unter Umständen, wie das mit der Axt.
Wir sind jetzt unterwegs zu einem Raum, in dem ein paar Schülerinnen und Schüler uns vorstellen, wie sie ihren Englischunterricht mal richtig gut fanden.
Raum 3, Present Continuous. Oder warum jetzt alle wissen, dass ich ein Pferdefreak bin.
Roland Schalkowski, Mediengestalter. Radioprojekt an der Falter Wissen.
Hello and welcome to our Sport Week.
We are the Class 7A from Karl Dürke School.
Das war
Enjoy it.
Eine Selbsterfahrungskiste.
We would like to present you of our favorite sports.
Ich wusste um die Themen.
Football, Volleyball, Riding, Fishing and the Fire Brigade.
Hello and welcome to the live news in my studio. I'm Vanessa and report from the Fire Brigade.
I like my fire department. We meet every week on Sunday. We are 11 kids and 3 adults. I practice for 2 years in the Fire Brigade.
Fishing is a sport of patience. And there are so many species of fish. And then the drop shot fishing.
Man kann ja nicht gelangweilt reden, weil das wäre dann keiner hören. Und
bei mir, da mussten wir ein paar Mal hintereinander aufnehmen, weil ich ja manche Wörter irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer wieder falsch gesagt hatte.
Also ich bin jetzt auch nicht so der so viel Englisch spricht oder es überhaupt kann. Aber dadurch, dass wir so in Gruppen gemacht haben, und ja, jetzt nicht so den Druck hatten, dass wir fertig werden müssen, wie im normalen Unterricht, war das halt irgendwie leichter. Man konnte halt auch fast selbst bestimmen, was man sagt.
Sonst habe ich mich nie auf den Englischunterricht gefreut.
How long have you been riding and when you did start it?
I ride about 1 year and I started with 11 years.
I own a club. Have you got a favorite horse there?
Yes, her name is Frühlingsblume.
Ich sag, naja, jetzt müssen wir mal irgendwie Töne sammeln. Ne? Und dann dieses Töne sammeln haben die als Hausaufgaben gesehen. Ja, das sind dann jetzt unsere Hausaufgaben. Ich sag, nein, das sind keine Hausaufgaben. Wir machen hier ein Projekt und ihr sammelt jetzt Töne.
Ne? Und eigentlich wusste ich noch nicht mal, wie sowas funktioniert.
Ich wollte, dass sie frei rausgehen und einfach Sachen sammeln, die ihnen auffallen.
Sonst ist es eigentlich immer nur Unterricht, Unterricht, Unterricht. Aber das war eigentlich ganz spannend und das waren auch Themen, die einem selber Spaß gemacht haben.
Umso tiefer wir in die Sache eingestiegen sind, umso mehr haben sie dann eben auch die Struktur verstanden, dass das Ganze irgendwie einen Fluss haben muss. Dass man für den Hörer produziert, der davon ja noch nichts weiß, dass man bestimmte Interviewtechniken haben kann, wenn man will, wie man, was man, wer man fragt, so, ne? Und nicht eben Sätze, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Ne? Also das waren so die Sachen und das entwickelte sich sehr dynamisch.
Also man hat auf jeden Fall gelernt, sich in Geduld zu üben.
Da musste man dann auch schon mal 1-2 Stunden, also 1-2 Blöcke warten.
Und wenn man halt warten musste, dann hat man sich halt noch mehr darauf gefreut und dann war es wieder richtig cool, wenn man dann wieder dran war, die Gruppe.
Ich wollte Ihnen einfach sagen, ihr seid dafür verantwortlich. Ich gebe euch das jetzt.
Hello, I'm Svenja.
I'm Paul.
I'm Antonia.
I'm Justin.
And I'm Lukas.
Es gibt in jeder Schule eine Sprechanlage, über die Ansagen gemacht werden. Alle raus, die Schule brennt, muss übertragen werden, in jeden Raum. Demzufolge war das natürlich meine erste Frage, ja, wo ist diese Anlage?
Seine eigene Stimme denn so zu hören, irgendwie war es cool, aber es war irgendwie peinlich. Also danach hatten wir Pause und ich wurde auch schon drauf angesprochen. So, ja, man hat ja deine Stimme gehört und so. Und keiner hat jetzt gesagt, ja, das war irgendwie schlecht oder so.
Hat der Insatz toll?
Ja, also viele.
Ja, und dann wussten alle in der Schule, dass ich halt ein Pferdefan bin. Na, eher Pferdefreak.
Es gibt in jedem Raum, in jedem Flur, auf jeder Toilette gibt es einen Lautsprecher in Schulen. Und du kannst wirklich alles überall hin übertragen, wenn du willst. Wenn du dieses Ding hast, dann kannst du Ansagen machen.
Also ich habe auch gelernt, dass man sich was trauen sollte, weil man nicht immer zu Angst davor haben soll, was andere davon denken. Denn es hat auch wirklich Spaß gemacht und am Ende ist da was Gutes bei rausgekommen. Und es ist ja auch eine Überwindung, sowas zu machen. Aber ich fand es am Ende wirklich sehr schön, was dabei rausgekommen ist. Und ich würde das gerne immer wieder machen.
In dem Projekt sagen die Schüler und Schülerinnen, sind das jetzt unsere Hausaufgaben?
Ich hab da auch an der Stelle, musste ich auch lachen, weil ich so gedacht habe, ja, kann ich gut verstehen, dass der sagt, ja, Hausaufgaben.
Also ich hätte es auch als Hausaufgabe gedacht.
Hättest du auch gedacht?
Ich hätte gedacht, es wäre eine Hausaufgabe, weil die Aufgaben, die lange dauern, wollen die Lehrer nie in ihrem Unterricht machen und die geben sie dir dann zu Hause.
Ich stelle mir gerade vor, man würde das alles im Unterricht machen. Wenn ich jetzt in ein Seminar komme, dann möchte ich ja, dass die Texte vorher gelesen sind, weil ich habe ja nur 2 Stunden Zeit. Und wenn die jetzt anfangen, den Text zu lesen, dann sind die 2 Stunden ja rum.
Ja, aber wenn man dann halt zum Beispiel an der Ganztagsschule ist und sehr lange Unterricht hat und dann kommt man nach Hause, muss auch noch Bus fahren, das heißt, dann ist es so 17, 18 Uhr, wenn man nach Hause kommt und dann fängt man an, Hausaufgaben zu machen.
Aber Klänge sammeln ist ja sowas wie, das kann ich ja in meiner Freizeit machen. Also das finde ich jetzt so, ich mache noch einen Waldspaziergang, dann nehme ich ein Mikro mit und dann sammle ich Klänge.
Ja, das ist ja eine schöne Aufgabe. Es gibt ja beschissene Aufgaben und es gibt ja schöne Aufgaben.
Was wäre denn eine tolle Aufgabe?
Das hängt ja von jedem Schüler einzeln ab, das kann man nicht verallgemeinern. Das Gedicht, was wir momentan lernen müssen, das interessiert mich halt und deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Prometheus.
Ah ja, wie machst du das, wenn du ein Gedicht auswendig lernst?
Also ich bin ja immer mit meinen ganzen Freunden im Internet so unterwegs und inzwischen mache ich es so, dass ich mit meinem Freund Erik immer lerne. Dann liest er mir das vor ein paar Mal, dann fragt er mich ab und dann geht es immer so hin und her und dann irgendwann...
Total interessant, dass Lernen ja gar nicht nur alleine stattfindet, sondern auch im Gespräch miteinander. Ne? Und beim Gedichtlernen ist das, also Gedichte sind ja auch tatsächlich Texte, die man sprechen muss. Sagst du das dann jemandem?
Also zuerst lese ich die mehrfach durch und dann fange ich an, sie unten, wenn ich in der Küche bin, meiner Mutter zu erzählen und dann irgendwann meinen Freunden. Und wenn ich das dann wirklich vorführen muss, dann habe ich so, ja, so schlimm wird es schon nicht. Ich fange irgendwann, nachdem ich dann der Meinung bin, ich kann es, fange ich an, es Leuten zu erzählen.
Und das die Vorführsituation in der Schule ist die...
Ist eine tolle Situation, wenn Leute zuhören, aber auch nur, wenn man das Selbstbewusstsein hat, sich da freiwillig hinzustellen. Und kein Schüler stellt sich freiwillig vor seine Klasse. Und die Lehrer machen das ja mit einem, um das zu lernen, aber... Dadurch lernt man es in meinen Augen nicht.
Lernt man es nicht, das glaube ich auch. Weißt du, was ich glaube, wo man das lernen kann? Vor einer Klasse zu stehen, Referat zu halten oder Gedicht aufsagen? Im Fach Theater.
Ich finde dieses Thema, auch Theater alleine, ist ein total spannendes Thema, weil man kann alles wiedergeben. Und alles bekommt eine persönliche Note. Es heißt ja immer, das mit der Kreativität ist gut, kann man machen, in Kunst, in Theater, notfalls auch in Deutsch, aber unmöglich in Mathe. Dass das nicht stimmt, hören wir gleich. Der Sonderpädagoge Wolfgang Frese hat sich dafür etwas ausgedacht. Es fing damit an, dass er herausfand, warum er ständig mit Kopfschmerzen nach Hause ging. Mitgemacht haben eine Mathelehrerin und ein Musiker.
Wir betreten jetzt die Fontane-Oberschule und lauschen in die Klosterkirche von Neuruppin.
Raum 4. Oder wie kommt die Zahl in den Körper?
Als Schnauze!
Was ist denn mit dir los? Was denkst du, wer du bist?
Hallo! Schnitt! Warum bin ich hier?
Weil sie uns mit.
Ich habe mit einigen schon öfter darüber gesprochen, dass es eine Reihe von Klassenräumen in unserer Schule gibt, die eine furchtbare Akustik haben.
Ja.
Ihr kennt so eine Klassenräume, hört an dem Jahr sofort raus. Ja. Wenn ihr in dem Raum, wenn er leer ist, bevor die anderen alle reinkommen, einmal so macht, halt das nach. Wenn ich dasselbe in der Klosterkirche mache, dann halt das dort 12 Sekunden nach. Hallo! Vermindert Sprachverständlichkeit. Verminderte Sprachverständlichkeit erhöht Unruhe, das hatte ich gesagt. Höhere Unruhe bewirkt lauteres Sprechen. Lauteres Sprechen verbessert nicht die Sprachverständlichkeit. Das heißt, es ist wie eine Spirale, die immer mehr hochschraubt. Und am Ende der Stunde hat jeder von uns Kopfschmerzen.
Traurig.
Aber was macht man mit so einem furchtbaren Klassenraum?
So eine Kästenbombe. Nein, es gibt für die Decke so eine Platten. Das hatten wir in meiner alten Schule, weil der Lehrer hat ein Hörgerät und der hat uns auch nicht verstanden.
Also ich finde es ja schon erstaunlich, wenn du erstmal ohne Dämmplatten sprichst in so einem Raum wie hier. Und dann wirklich die Dämmplatten nimmst und einfach mal versuchst, die dagegen zu halten, um den Nachhalt zu dämpfen. Also das ist mit Sicherheit durchaus zu hören. Das ist also wirklich total beeindruckend für mich. Du bist also durchaus verständlich und...
Popschutz. Pop.
Der Part, der jetzt kommt, ist euer Part.
Das ist geil.
Wo jemand im Vorteil ist, der lesen kann.
Ja.
Ich kann ja lesen.
Ja, du musst jetzt nicht vorlesen, ich möchte, dass ihr alle selber lest, was ihr in dieser Partei
steht. Achtung.
Es geht um einen Wettbewerb, das wichtigste Wort.
Wettbewerb.
Wetten.
Es gibt einen Preis. Lesen.
Schade.
Und Prämieren.
Erste Frage. Wie viel Prozent der Decke muss mit solchen Platten beklebt werden?
40%.
Also das Einfachste wäre, ich nehme 40% der Fläche und mache jetzt die Hälfte hier, also fast die Hälfte, dicht mit Platten. Sieht aber scheiße aus.
Ich würde die einfach irgendwie verteilen.
Weil wie du das verteilst, interessiert mich.
Dann setzt euch doch zusammen. Warum wartet ihr denn da? Wollt ihr euch anfangen oder was?
So, wir müssen jetzt ausgeben, wie viele Platten wir brauchen. Das ist wichtig.
Das sind hier. Müssen wir jetzt im Meter umrechnen.
Wir haben jetzt das durch 0,5 und machen jetzt 39,2.
Wie viele Platten bräuchtet ihr?
39.
Ungefähr 40.
Also sind wir schon fertig oder wie?
Okay, jetzt weißt du 40 Platten, aber worum geht's denn?
Wo die hin sollen noch.
Richtig.
Und die haben jetzt
als Maßstab, also wie breit werden die
denn? Ich spitze mal kurz mein Blech.
Mach das.
Präzise Einfeuchtung.
Also immer der gerne verknüpft so verschiedene Fächer und verschiedene Bereiche. Diese Sache mit dem Hall in den Klassen. Dann gehen wir in die leere Klosterkirche, das Wahrzeichen von Neuruppin, und machen dort ein Konzert alleine für uns vorm Altar. Jetzt kommt das absolut überraschende Fächerübergreifende. Das haben sie gerafft. Das haben sie dann gerafft, auch als sie selber gesungen hatten. Das ist natürlich, der Nebeneffekt ist ja der, dass sie plötzlich merken, boah, mein Brustvolumen, meine Stimme wird ja riesig groß bei so einem Klang. Ne? Da sind natürlich hilfreich. Aber so eine Verknüpfung finde ich total spannend.
Ich weiß nicht, wie ich das sage.
Die Fläche ist ja der Quadratmeter.
Ja, genau, das wollte ich ja sagen. Also es ist sozusagen 1.
Jede Platte ist nur?
Ist nur, na, 1 Meter mal 1,5 Meter. Also es ist jetzt doppelt, also es sind 40 Platten.
Ey, ich komm raus!
Das war nahezu das Beste, allerbeste.
Gestern kam jemand, Herr Fräse, ich habe vergessen, ich habe das jetzt zu Hause liegen, habe ihn noch weitergemacht, aber ich wollte ihn nicht da rumbringen. Kann ich das noch nachreichen? Okay, machen wir.
Der tut so, als wenn es die körperliche Erfahrung des Halls im Raum ihn dazu bringt, diese Aufgabe zu stellen.
Eigentlich ist die Aufgabe und die Denkweise, die er da eingebracht hat, wirklich gut. Aber als er die Aufgabe in meiner Klasse gemacht hat, da wollte ich davon gar nichts wissen. Für mich war das total irrelevant. Und
wie macht man das eigentlich? Etwas erfinden, damit Schüler auch Mathematik sinnlich erleben?
Ich finde, Musik und Mathe ist ein schwer verbindbares Thema.
Also Mathematiker sagen das ja ganz anders. Sie sagen, dass ja, viele Kompositionen tatsächlich nach mathematischen Prinzipien auch sich erschließen lassen.
Hier schallt es ja auch ein bisschen. Und wenn ich hier jetzt was Lautes sage, dann höre ich das ja viel mehr selber auch, als wenn ich das jetzt höre in einem Raum, der komplett isoliert ist. Aber das heißt ja nicht, dass das gleich so für einen Matheunterricht was taugt, weil das ist eine sehr schwere Aufgabe, glaube ich.
Es gibt ja tatsächlich so Wagenschein und andere Mathematikdidaktiker, die ganz stark von der phänomenologischen Erfahrung ausgehen. Also und sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man einen solchen Bezug herstellen muss, auch in den Naturwissenschaften und in der Mathematik. Aber ich denke auch, das ist schwierig, das kann man noch so im Physikunterricht tun, das kann man beim Rechnen noch machen, aber irgendwann ist es tatsächlich so, dass man Spaß an der Abstraktion haben muss.
Es ist an. Es ist ein Aufnahmegerät.
Wir besuchen den Wahlpflichtkurs Dokumentieren an der Karl-Dirke-Schule. Dort hat sich eine Gruppe zusammengetan, die mit Mikrofon und Kamera unterwegs ist und darüber berichtet, was an der eigenen Schule passiert. Was man dabei lernt und warum das Unterricht ist, hören wir von Johanna, André, Philipp und ihrem Lehrer Malte Vogelsang.
Raum 5. Dokumentieren als Unterrichtsfach.
Das ist ein Aufnahmegerät.
Also, oh. Warum machst du das?
Sind die Langeweile?
Johanna, bitte pack das Ding weg.
Ich möchte das Ding aber nicht wegpacken.
Was ist das? Ich
soll nochmal ein interessantes Thema anschneiden. Ihr müsst schon auch ein paar Fragen stellen, finde ich.
Nö.
Aus dem Schüsseler Wingen sollten wir mal erzählen.
Man lernt jeden Tag dazu, auch ohne Unterricht, auch schon selbst in den Pausen oder bei irgendwelchen Projekten. Man interessiert sich einfach mehr fürs Umfeld.
Mein Name ist Malte Vogelsang. Ich bin Lehrer für Geschichte und Politik an der Karl-Dirke-Schule. Also wir haben eine Aufgabe gekriegt, unsere Sachen, die wir hier machen an Projekten, über die drei Kulturschulen auch zu dokumentieren. Und wir haben gedacht, wir wollen das nicht, dass es nebenbei läuft, neben dem Unterricht. Deswegen haben wir gedacht, am günstigsten ist, wir machen dazu einen Kurs, einen Wahlpflichtkurs. Und demzufolge waren dann auch wahrscheinlich eher Schüler drin, die auch sich so ein bisschen dafür interessiert haben, auch für die Arbeit, die irgendwie was natürlich mit Journalismus zu tun hat.
Ja, viele haben sich dann halt, mussten sie auf einmal aufpassen, so, was sage ich denn jetzt und so und wie sage ich es? Bei einem normalen Gespräch kann man ja nochmal nachfragen, hä, wie meinst du es jetzt? Erzähl mal bitte nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden oder so. Und wenn man es aber einfach aufnimmt und man es einfach so erzählt, dann kann der, der es danach hört, vielleicht nicht einfach wieder nachfragen.
Wir haben das ein bisschen improvisiert. Also das Schulfach gibt es ja so nicht. Ich habe mit den Schülern am Anfang zusammen gesessen und wir haben uns überlegt, was wollen wir untersuchen.
Und dass man halt in einer ganz anderen Rolle ist und sich halt keiner so herabsetzt oder keine Unterschiede gibt, sondern dass der Unterricht halt so verschmilzt, sodass der Lehrer halt ein Teil ist und auch nicht unbedingt mehr Ahnung hat als der Schüler. Und dadurch halt alle mehr zusammenarbeiten und gerade was so die Techniksache angeht, da kenne ich mich ja jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, aber das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, jeder kennt sich ja mit irgendwas besser aus als der andere.
Also das ist schon mal was komplett Neues, weil man kennt ja schon seit der Grundschule aus, ja, ich bin nur der Schüler, der Lehrer weiß alles, ich lerne einfach nur von ihnen, ich sitze nur stumm da und höre mir das alles an, nur diesmal war es halt so, ja, wir sind auf einer Ebene, jetzt arbeiten wir uns das alles nach und nach hoch und machen das gemeinsam.
Also ich habe mich da jetzt weniger als dieser Lehrer, der vor der Klasse steht und den Leuten, den Schülern was erzählt, gesehen, sondern eher als Begleiter, Betreuer, Beobachter, also wo man sich mehr Lernerfolge auch von verspricht. Ne? Die Bewertung ist natürlich dann auch eine andere irgendwo, also dass ich dann halt nicht von oben herab sage, okay, du hast die Note aus den und den Gründen, sondern dass wir uns zusammensetzen und dann sagen, okay, was hat derjenige geleistet, Wie ist das einzuschätzen? Welche Fortschritte hat er gemacht? Und dann wird darüber diskutiert. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Die nach und nach haben das dann immer besser gemacht, haben das gelernt. Und ich finde das sehr wichtig.
Also ja, wir können stolz auf uns sein, dass wir unsere Schule so gut präsentieren. Zum Beispiel auf dem Tumblr-Blog, da posten wir ganz viel, ganz fleißig.
Und ich habe halt viel über so Audio kennengelernt, wie man jetzt zum Beispiel was aufnimmt, um richtig zur Wirkung zu kommen.
Ganz oben auf der Liste steht die Homepage. So. Das ist jetzt das nächste große Ding, wo wir jetzt auch schon ganz lange darauf gewartet haben, dass wir damit anfangen können. Und was, glaube ich, auch den Schülern ganz wichtig ist, damit fangen wir jetzt an. Ansonsten würde ich sagen, hat sich für mich natürlich auch die Arbeit irgendwie verändert. Eigentlich auch mehr so hin, dass es mir selbst mehr Spaß macht. Ja? Und ich merke, dass die Schüler eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht haben. Also die sind selbstständiger geworden, die sind selbstbewusster geworden. Sie können halt alleine arbeiten, sie können in Teams arbeiten, sie können sich auch wirklich vor wildfremden Leuten hinstellen und was präsentieren. Und wir sind eine Oberschule, wir sind auf dem Land und das ist eine ganze Menge, was die Schüler jetzt gelernt haben, was sie können.
Also ich habe jetzt vielleicht nicht so viel so für mich gelernt, außer halt, wie wir mit den Computern umgehen, wie wir andere Menschen interviewen können und so und offener reden können, das auf jeden Fall. Oder auch, wie wir halt vorstellen können.
Ich denke mir nicht unbedingt, dass das ein Fach sein müsste, dokumentieren. Aber ich stelle mir so vor, in bestimmten Unterrichtssituation finde ich dieses Vorgehen, jugendliche Schüler mit einem Aufnahmegerät auszustatten und dann loszuschicken, sinnvoll als Medium, um festzustellen, wie mache ich das eigentlich? Also, und wie machen das vielleicht auch andere?
Ich denke auch, dass es den Schülern durchaus was bringen würde, weil man lernt, frei zu sprechen, richtig. Und vor allem, man lernt, sich zu trauen, zu fragen, nochmal nachzuhaken, auch mal ein bisschen frecher zu fragen.
Also ich stelle mir auch vor, dass man sowas lernt wie, gerade aktuell ist das ja total wichtig, dass man Dokumente nicht nur aufnimmt, sondern die auch selber macht. Also ich höre was im Radio, ich höre Nachrichten, ich lese eine Nachricht und lerne vielleicht dabei, dass die hergestellt worden ist.
Also man lernt auch ein bisschen misstrauischer zu werden, denke ich, wenn man selber viel mit Menschen umgeht und selber viel dokumentiert. Weil beim Dokumentieren analysiert man ja ganz stark, was Menschen sagen.
Und das Sammeln von Sachen, also so Recherche, das kennst du doch auch aus der Schülerzeitung. Das ist ja eigentlich eine sehr selbstständige Arbeit.
Beim Recherchieren ist man, denke ich, erst dann fertig, wenn man sich eine eigene Meinung gebildet hat. Weil um einen Artikel zu schreiben, muss man ja auch davon überzeugt sein, was man da schreibt. Bei den Nachrichten zum Beispiel, die Leute werden auch alle eine eigene Meinung darüber haben. Aber die muss immer so ein bisschen unten bleiben.
Wie ist das denn eigentlich mit dem Zeichnen? Ist Zeichnen für dich auch... Kann das auch Dokumentationspraxis sein?
Also für mich ist Zeichnen ja Dokumentation meiner Gefühle und meiner Ideen. Ich zeichne nie ab. Ich habe auch ursprünglich mit dem Zeichnen angefangen, wegen ganz vielen negativen Gefühlen in meinem Leben. Ich brauchte irgendwas, was mir hilft, damit klarzukommen und es zu verarbeiten.
So wie du das jetzt sagst, wird das klar, dass Dokumentation nicht unbedingt immer etwas ist, was Realität abbildet. Also, oder wahrscheinlich nie, dass Realität abbildet, sondern dass die Grenzen zu einer inneren Wirklichkeit oder auch zu einer Fiktion fließend sind.
Ja, auch bei Dokumentieren ist immer die künstlerische Freiheit mit drin, immer die eigene Note der Person, die sie quasi erstellt hat. Mhm. Ich sehe sowieso ganz selten in meinem Leben wirklich strikte Grenzen.
Idee und Schnitt Ursula Rock.
Dramaturgische Beratung Gerhard Richter.
Tontechnik und Klangbearbeitung Thomas Meyer und das Studio TM Solva.
Sprecherin Ulrike Henschel und Anna Lenz.
Unser besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern der Fontane-Oberschule Neuruppin, der Karl-Dirke-Oberschule Küritz und des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Bad Freienwalde.
Johanna, falls du dies jetzt hörst, ich liebe dich.
Ich dich auch.
Sowie Malte Vogelsang, Wolfgang Frese, Caroline Wesenberg, Christina Dörschel, Kenneth Anders, Anne Grün, Anne Hartmann, Annette Bendig und Roland Tschaikowski sowie den Unterstützern und Unterstützerinnen am Landesinstitut für Schule und Medien.
Meins. Ja, Digga. Wir müssen das jetzt alles dokumentieren.
Was meinst du mit dokumentieren?
Real life?
Das ist real talk.
Das ist interessant, ne?
Im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg. Mit freundlicher Unterstützung durch die Stiftung Mercator.
Und ich nehme immer noch auf.